ruhig ein bisschen verschwitzt stehen können, gell? Genau, es gibt Bibeltexte, die treiben einem den Schweiß auf die Stirn. Und so ein Bibeltext ist heute Abend dran. Das liegt jetzt nicht am Bibeltext, das liegt an mir. Ich habe mal nachgerechnet, vor 31 Jahren hat mir der Professor Eckstein diesen Text gegeben für meine erste Proseminararbeit. Und damals war ich als Student noch jung und unwissend. Heute bin ich nur noch unwissend. Ja, aber das war spannend, diesen Text zu bearbeiten und dass ich heute vor Ihnen stehe und mit dem Titel Pfarrer angekündigt wurde, daraus können Sie entnehmen, dass ich die Arbeit damals fertig bekommen habe. Ja, weil sonst wäre das nichts geworden. Aber das hat mich gefreut, nach 31 Jahren mich mal wieder mit diesem Text auseinanderzusetzen. Ein Text, der sehr schön in die Passionszeit reinpasst, auch wenn sie ja offiziell erst an Aschermittwoch beginnt. Aber wir sind ja in Harthausen und nicht in Neuhausen, gell? Da darf man das machen. Ja, Sie haben den Text zum Mitlesen, dann würde ich ihn vorlesen. Markus 8, Vers 27 bis 38. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Sie antworteten ihm, manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia und wieder andere für einen der Propheten. Da fragte er sie, und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. Und er schärfte ihnen ein, mit niemanden darüber zu reden. Danach erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Geh weg von mir, Satan. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn es gilt, wer sich schämt, anstatt zu mir und meinen Worten zu stehen vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der soll wissen, der Menschensohn wird sich auch für ihn schämen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. Welcher Politiker hat Ihr Vertrauen? Mögen Sie Fasching im Fernsehen anschauen? Haben Sie Angst vor einem Krieg? Finden Sie Dieter Bohlen lieb? Zu welcher Bank bringen Sie Ihr Geld? Reisen Sie gerne um die Welt? Wer ist Ihr Lieblingsschlagerstar? Und wie oft baden Sie im Jahr? Und jetzt frage ich mich zum Schluss, wer das alles wissen muss. Meinungsforschung. Meinungsforschung gehört zu unserem Alltag. Psychologen und Statistiker fühlen den Puls der Zeit. Firmenchefs wollen wissen, welche Farbe mögen die Leute, mit welcher Verpackung können wir gut verkaufen. Schauspieler freuen sich, wenn die Einschaltquoten und damit der Marktwert steigt, und Politiker werden nervös, wenn ihre Umfragewerte schlechter werden. Aber wenn Sie jetzt meinen, Meinungsforschung sei eine Erfindung unserer Zeit, dann liegen Sie falsch. Schon Jesus hat seine Jünger gefragt, für wen halten mich die Leute? Nach 3 Jahren in Israel ist Jesus kein Unbekannter mehr. Durch sein Auftreten hat er sich einen Namen gemacht. Die Heilungen, die Wunder, die Gleichnisse, Jesus ist in aller Munde. Heute würde ihn der Johannes B. Kerner zum Kochen einladen oder er säße am Sonntagabend bei Anne Will. Und so wendet sich Jesus jetzt direkt an seine Jünger. In der Managersprache würde man sagen, an sein Kernteam, an seine Mannschaft, an die, die mit ihm durch dick und dünn gehen. Und ihr, fragt Jesus, für wen haltet ihr mich? Jesus antwortet, du bist der Christus, du bist der Messias. Der Messias, das ist der von Gott versprochene Retter, der Frieden und Gerechtigkeit bringt. Der Messias, das ist der, auf den Israel seit Jahrhunderten wartet. Der Messias, diese Antwort zeigt, Jesus ist auf einem guten Weg. Und auch die anderen Antworten, die waren ja schon nicht schlecht. Johannes der Täufer, Elia, die Menschen merken, Jesus hat etwas mit Gott zu tun. Und jetzt noch die richtige Werbekampagne, jetzt noch ein zugkräftiger Slogan, dann kann es losgehen, dann beginnt das Reich Gottes. Doch was tut Jesus? Jesus stößt seine Jünger vor den Kopf. Keine Werbeoffensive, keine Publicity-Kampagne, kein Auftritt bei Israel sucht den Superstar. Jesus weiß, das Bekenntnis meiner Jünger ist nur eine halbe Sache. Ich bin für sie ein Hoffnungsträger. Ich soll ihre Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. Aber meinen wahren Auftrag haben sie noch nicht begriffen. Und deshalb sagt er seinen Jüngern die ganze Wahrheit. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester, die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Was für eine Enttäuschung. Die Jünger wollen, dass es losgeht mit dem Reich Gottes. Die Jünger sind bereit zum Start. Doch bei Jesus scheint alles am Ende zu sein. Leiden, getötet werden, verurteilt werden. Petrus kapiert's als Erster und er protestiert. Moment mal, Jesus, so funktioniert das nicht. Du setzt dein ganzes Image aufs Spiel. Alle versprechen den Himmel auf Erden, doch du redest von Tod und Sterben. Die Menschen wollen doch glücklich sein. Keiner will etwas hören von Leiden und Pein. Ja, der Petrus, der versteht was von Meinungsforschung und Öffentlichkeitsarbeit. Der Petrus, der will einen Jesus haben, der Wunder tut, der Hoffnungen erfüllt. Doch der Sohn Gottes enttäuscht unsere menschlichen Erwartungen. Und Jesus weist den Petrus scharf zurecht, geh weg von mir, Satan. Harte Worte, brutale Zurückweisung. Satan bedeutet Verführer, Durcheinanderbringer. Mit seiner Meinung stellt sich Petrus gegen Gott. Und Jesus bringt es auf den Punkt, dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Und damit ist die Meinungsumfrage zu Ende. Und ganz hart steht es gegeneinander, das, was Menschen wollen und das, was Gott will. Und die Jünger sind total verunsichert. Was Jesus sagt, ist für uns Menschen unverständlich. Es geht ihm nicht um das, was gut ankommt, was Beifall findet, sondern es geht um das, was sein muss. Jesus sagt, der Menschensohn wird viel leiden müssen. Und dieses Muss bedeutet, was da passiert, ist kein blinder Zufall, sondern ein göttlicher Plan. Der Menschensohn Jesus wird nicht aus Versehen ans Kreuz geschlagen, sondern sein Leiden und Sterben muss von Gott her geschehen. Und in diesem Muss, da steckt ein Urteil über uns Menschen drin. Wenn der Sohn Gottes in unsere Welt kommt, dann kann es keine Gemeinschaft geben. Dann muss es zur Auseinandersetzung kommen. Denn wir Menschen, wir wollen Gott nicht. Wir wollen seine Wunder, wir wollen seine Gaben. Aber Gott, Gott wollen wir nicht. Wir wollen bleiben, wie wir sind. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten, die handeln doch eigentlich stellvertretend für uns alle. Sie kreuzigen Jesus, um Gott aus der Welt zu schaffen. Denn wir Menschen, wir wollen ohne Gott leben. Wir wollen das tun, was uns gefällt. Wir wollen den Weg gehen, den wir für den richtigen halten. Und die vielen Grausamkeiten, die täglich auf dieser Erde verübt werden, die zeigen das überdeutlich. Wir Menschen wollen Gott nicht. Doch jetzt kommt das Wunderbare, Gott lässt uns Menschen nicht zur Hölle fahren, nicht zum Teufel gehen, sondern Gott kommt durch Jesus mitten in diese Welt. Und so groß ist seine Liebe zu uns Menschen, so groß, dass Jesus dafür sterben muss. Und Jesus kennt dieses Muss, Jesus weiß, so muss es geschehen. Aber das ist nicht nur sein Weg, sondern auch der Weg aller, die an ihn glauben. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. In 4 Wochen beginnen in Silmingen die Konfirmationen, in Harthausen ist es ähnlich. Kann man solche Worte heute jungen Menschen noch sagen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst? Sich selbst verleugnen, das heißt, gib deine Ziele auf, nimm dein Kreuz auf dich, sei auf Nachteile gefasst, wenn du an Jesus glaubst. Folge mir nach, lass deine Wünsche und Vorstellungen los. Wer will denn so ein Leben haben? Wie viel Zustimmung würde man dafür bei einer Meinungsumfrage bekommen? So fragen nicht nur wir heute, sondern auch die Jünger damals. Jesus, das ist nicht attraktiv. Doch Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Ich habe zu diesem Bibelvers eine Karikatur mitgebracht. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Da überhebt sich einer. Der hat alle Hände voll zu tun. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes überlastet. Er setzt alles auf den großen Gewinn. Er will die ganze Welt gewinnen. Hat er schon Schaden genommen? Bricht die Bandscheibe schon zusammen? Ist er so auf seinen Gewinn fixiert, dass er nichts mehr anderes sehen kann? Jesus stellt hier eine wichtige Frage. Was zählt in unserem Leben? Immer mehr, immer größer, immer besser? Es wäre wirklich ein Verlust, wenn das alles wäre. Denn zu der Sehnsucht nach dem großen Gewinn, da gehört ja leider auch die Angst. Die Angst vor dem zu kurz kommen, die Angst, dass ich auf der Strecke bleibe, dass es für mich nicht reicht. Und Angst macht uns zu Verlierern. Wir verlieren die Zufriedenheit mit uns selbst. Wir verlieren den Blick für die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und wir verlieren unsere Mitmenschen, weil wir sie nur noch als Konkurrenten sehen können. Und wir verlieren unsere Maßstäbe, weil es immer irgendwo noch etwas anderes, Größeres, Besseres, Schöneres zu gewinnen gibt. Vor einiger Zeit hörte ich im Radio eine Geschichte, die leider gut zu diesem Bibelvers passt. Da wurde in Spanien im Lotto ein 70-Millionen-Jackpot ausgespielt. 70 Millionen. Und wie es der Zufall will, mehr als 20 Personen tippten die richtigen Zahlen. Statt 70 Millionen gab es also in Anführungszeichen nur 3 Millionen pro Kopf. Und einer der glücklichen Gewinner, der hat das nicht verkraftet. Aus lauter Enttäuschung hat er einen Selbstmordversuch unternommen. Er wollte die Welt gewinnen. Er wollte die ganzen 70 Millionen. Mit weniger erschien ihm das Leben nicht mehr lebenswert. Zum Glück konnte man ihn retten. Vielleicht hat Jesus das gemeint mit seiner Frage: Was nützt es, wenn einer gewinnt, 3 Millionen, aber dann doch nicht zufrieden ist, weil er immer noch mehr will? Ja, wir alle wollen Sieger sein. Ausbildung, Karriere, Freizeit, Hobbys, Urlaub, jeder wünscht sich den Platz an der Sonne. Die Welt gewinnen, alle Möglichkeiten ausschöpfen, nichts unversucht lassen, so viel wie möglich herausholen, alles ausprobieren. Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber die Vielzahl der Möglichkeiten, die bringt auch Unsicherheiten. Habe ich nicht, wenn ich mich für das eine entscheide, vielleicht das andere versäumt? Müsste ich nicht noch mehr aus meinem Leben machen? Die bunten Bilder der Werbung zeigen mir immer neue Möglichkeiten. Wer weckt meine Sehnsüchte? Wer erzeugt meine Bedürfnisse? Bin das eigentlich noch ich selbst? Oder habe ich längst angefangen, eine Rolle zu spielen, für die andere das Drehbuch schreiben? Und damit kommen wir zum zweiten Teil von Jesu Frage. Ein Sieger sein, alle Möglichkeiten ausschöpfen, aber sich selbst, das eigene Leben dabei verlieren. Als Student war ich bei einer Computerfirma beschäftigt, in der sich ein Verkäufer zum Geschäftsführer hochgearbeitet hatte. Und er trug Krawatten, die mehr kosteten als bei mir der ganze Anzug. Ich erinnere mich gut daran, wie er einmal zu mir sagte: Ihr alle denkt, dass ich zu beneiden bin. Aber wenn mein kleiner Sohn Papa sagt, dann macht er diese Handbewegung. Tschüss. Anders kennt er mich nicht. Tschüss, Papa, weil ich nie Zeit habe. Und in meinen Porsche passt kein Kindersitz rein. Da habe ich als junger Kerl zum ersten Mal begriffen, dass Geld nicht alles ist. Und da habe ich einen Gewinner kennengelernt, der ein Stück von seinem Leben verloren hatte. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Die Frage von Jesus ist eine Anfrage an unseren Lebensstil. Und die Antwort ist klar: Es bringt nichts, die Welt zu gewinnen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen und am Ende doch zu verlieren. Aber wie sieht die Alternative aus? Was kann ich tun, um mein Leben nicht zu verlieren? Verloren gehen im Normalfall die Dinge, die keinen festen Platz haben oder nicht richtig befestigt sind. Ein Knopf, der nur noch an ein paar Fäden hängt, über kurz oder lang werde ich ihn verloren haben und meine Frau schimpft: Pass besser auf deine Sache auf. Ganz ähnlich ist es bei uns Menschen. Wenn wir uns nirgends festmachen, dann werden wir hineingerissen in den Kreislauf, in den Strudel der Möglichkeiten und werden uns irgendwann selbst verlieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Leben festmachen. Denn wer seinen Standort kennt, der wird die Orientierung nicht verlieren. Und darum geht es Jesus, dass wir uns bei ihm festmachen. Die Bibel nennt das Nachfolge. Man könnte auch sagen, fixiert sein, ausgerichtet sein auf Jesus, in seiner Spur bleiben und sich gerade nicht verlieren in den vielen Möglichkeiten, sondern in Jesus die Möglichkeit zum Leben finden. Und bei ihm zu hören, wie er uns Gottes Gnade zuspricht: Ihr braucht die Welt nicht zu gewinnen, ihr dürft sie in Gottes Hand lassen. Und dann zu erleben, wie Jesus uns die Angst nimmt, zu kurz zu kommen. Das ist ja für viele eine tiefe Lebenssorge. Ich rede jetzt von Silmingen, nicht von Harthausen. Das ist für viele eine Lebenssorge, die Furcht zu verlieren, irgendwann mit leeren Händen dazustehen, weniger zu haben als die anderen. Oder kennt ihr das auch? Wahrscheinlich. Wir wollen doch den großen Gewinn haben, an dem wir uns festhalten können. Wir wollen uns absichern. Wir wollen nicht zu den Verlierern gehören. Und das ist das Wunderbare am Glauben, dass uns Jesus diese Angst nimmt. Dass wir bei ihm das Vertrauen lernen, dass wir bei Gott mehr sind, als wir in unseren Händen halten können. Bei Gott muss ich mich nicht erst zum Sieger machen. Im Glauben hat ein anderer für mich gewonnen. Und bei Gott bin ich auch als Verlierer angenommen. Jesus fragt nicht nach meinem Kontostand, nicht nach der Zylinderzahl meines Autos und nicht nach der Hausnummer. Nein, wir müssen die Welt nicht gewinnen, weil Jesus uns das Leben bringt. Leben, das die Möglichkeiten dieser Welt schätzt, das sich daran freuen kann, aber Leben, das nicht abhängig ist von den Möglichkeiten dieser Welt. Ein Leben, das nicht verloren geht, weil es in Zeit und Ewigkeit bei Gott verankert bleibt. Und nur mit Jesus können wir dieses Leben erleben. Und jetzt sind wir dran bei der Meinungsumfrage. Wer ist Jesus für mich? Für wen haltet ihr ihn? Jesus, ein außergewöhnlicher Mensch, der viel Gutes getan hat. Jesus, ein Vorbild an Friedfertigkeit und Güte. Jesus, eine Person der Geschichte, 2000 Jahre alt und weit weg. Ich denke nochmal an meine Silminger Konfirmanden. Im Unterricht haben wir viel über Jesus gesprochen, über sein Leben, über seine Botschaft. Was bleibt übrig? Ein bisschen Begeisterung. Ja, Jesus, toller Typ. Zweifel und Fragen. Ist das wirklich wahr? Stimmt das mit den Wundern? Kann ich das glauben? Hoffentlich nicht. Ablehnung und Gleichgültigkeit. Für mich ist der Jesus schon lang gestorben. Den brauche ich nicht für mein Leben. Oder haben die Jungs und Mädels etwas gespürt von dieser Liebe, die uns Menschen zum Glauben einlädt? Jesus ruft in die Nachfolge. Nicht nur die Konfirmanden, auch uns alle. Wir sollen mit ihm durchs Leben gehen. Und Jesus verspricht nicht den Himmel auf Erden. Jesus ist brutal ehrlich. Aber wir können uns auf ihn verlassen, gerade wenn es um Leiden und Sterben geht. Das ist nicht die Meinung der Masse. Aber wir bekommen im Glauben ein Leben, das sich lohnt. Und ich wünsche uns alle, dass wir die richtige Antwort geben. Und jetzt ganz zum Schluss nochmal zu Petrus. Er hat ja in unserem Bibeltext sehr menschlich gesprochen und Jesus hat ihn dafür kritisiert. Aber an einer anderen Stelle in der Bibel, im Johannesevangelium, da gibt Petrus eine andere Antwort. Und diese Antwort haben wir vorhin gesungen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und das ist doch schön, dass wir im Glauben immer die zweite Chance bekommen. Dass der Petrus mit dieser falschen Antwort, die Jesus so schroff ablehnen musste, geh weg von mir, Satan, dass dieser Petrus zur richtigen Erkenntnis durchgedrungen ist und diesen schönen Satz sagen konnte, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Amen.